Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
13 Minuten nach 10, SWR 1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die ist von Haus aus Wirtschaftswissenschaftlerin, hat eine Professur an der Hochschule in Heilbronn, beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Radfahren. Guten Morgen und herzlich willkommen, Jana Heimel.
Guten Morgen.
Sie arbeiten in Heilbronn, leben aber in Stuttgart. Mhm. Bedeutet Frage, dass Sie heute Vormittag mit dem Rad zu uns gekommen sind?
Selbstverständlich. Sind hier nur 5 Minuten.
Große Strecke? Nein, eben keine große Strecke. Ne?
Genau.
Ja?
5 Minuten.
Wann haben Sie die letzte größere Tour gemacht?
Uff, jetzt müsste ich überlegen. Ach, das ist gar nicht so lang her. Letztes Jahr. Die war aber wirklich sehr groß. Einmal von Salzburg nach Split, Kroatien. Das war eine richtig lange Tour.
Das klingt ja nach vielen 100 Kilometern.
Boah, das waren wahrscheinlich an die 900.
Wie viele Tagestouren haben Sie da gehabt?
9 Etappen, final aber auf 11 Tage verteilt.
Exakt und gut geplant?
Weniger. Also eigentlich, wir wussten noch nicht mal, ob wir in München oder in Salzburg aussteigen. Haben uns dann spontan doch für Salzburg entschieden, weil hinter uns eine große Schlechtwetterfront aufkam.
Okay.
Und damit haben wir aber auch den richtigen Weg und den sonnigen Weg bestritten.
Okay. Wie fahren Sie heute Rad oder wie sind Sie da im letzten Jahr so eine Tour angegangen, nachdem Sie zuvor mal einen richtigen Monsterunfall hatten, bei dem die Bild-Zeitung getitelt hat, Radfahraktivistin von Auto gerammt?
Ja, also Radfahraktivistin würde ich mich jetzt nicht betiteln als solche, muss ich gestehen. Fahr zwar leidenschaftlich gerne Fahrrad und beschäftige mich im Beruf oder in der Forschung damit. Mhm. Nichtsdestotrotz, nach dem Unfall musste ich da wirklich Wiederaufbauarbeit betreiben. Aber da war meine Devise, so schnell wie möglich wieder aufs Fahrrad steigen und um die Hemmnisse abzubauen und also wirklich abbauen.
Sie sind damals spät abends in Stuttgart mit einem Auto kollidiert. Mhm. Mit welchen Folgen für Sie und Ihren Körper?
Ja, 2, 3 Narben gibt es heute noch. Mhm. Das zum einen durchaus auch 1, 2 ja, so Fokussierprobleme, so was das lange Arbeiten am Rechner zum Beispiel betrifft. Mhm. Auch was Ängste im Straßenverkehr anbelangt. Also durchaus gerade auch die Kreuzung, wo es passiert ist, die versuche ich eigentlich regelmäßig zu umschiffen.
Im Stuttgarter Osten.
Genau.
Wo schon öfter was passiert ist.
Genau.
Ja. Hat es bei Ihnen dann auch dazu geführt, sich zu überlegen, ob zumindest in einer so topografisch komplizierten Stadt wie Stuttgart das Radfahren so ideal ist als Fortbewegungsmittel?
Ich war immer der Überzeugung und bin es heute noch trotz des Unfalls, dass man in Stuttgart doch sehr gut Fahrrad fahren kann, wenn man denn die Wege kennt. Also man muss halt seine Schleichwege kennen. Ja, um auch diverse Hügel vielleicht auslassen zu können, weil sonst kommt man schnell ins Schwitzen. Das will man ja gerade beim Pendeln zum Beispiel vermeiden. Und wenn man die Wege kennt, dann kann man in Stuttgart aus meiner Sicht sehr gut Fahrrad fahren. Man muss aber nichtsdestotrotz höllisch aufpassen auf den Straßenverkehr.
Sie sind von Haus aus Wirtschaftswissenschaftlerin?
Kann man so sagen, ja.
Mit welchem Schwerpunkt?
Studierte BWLerin und Schwerpunkt sogar Controlling. Zumindest unterrichte ich viele Controlling-Fächer-Themen.
Ein Thema, das überall immer wichtiger wird, nicht nur in großen Firmen, Konzernen, sondern auch in Behörden beispielsweise?
Das Controlling, ja. Ja. Oh ja. Also das ist von zunehmender Relevanz, ist ja auch verschrien als Rationalisierer im Unternehmen. Aha. Ja, oftmals nicht unbedingt das beste Image, weil sie eben so die Performance, also die Leistung von anderen Bereichen, Funktionsbereichen ein Stück weit observieren. Ja,
und sie müssen aufs Geld gucken.
Genau, also das ist so das Thema. Ja.
Dann diese Professur in Heilbronn, mit welchen Schwerpunkten für Sie?
International Management und Controlling tatsächlich, eben aufgrund meiner Berufserfahrung, die ich gesammelt habe.
Dann kommt das Radfahren dazu.
Das Radfahren kommt dazu aus Leidenschaft, weil ich beschlossen habe, nach 10 Jahren Berufserfahrung dann nur noch mich den Themen zu widmen, die mich auch wirklich antreiben und motivieren.
Dazu gehört das Fahrradfahren in allererster Linie.
Das Fahrradfahren tatsächlich dazu.
Warum?
Ich mach's, warum auch immer, einfach leidenschaftlich gern. Also das ist für mich so ein Verkehrsmittel, also um von A nach B zu kommen, pünktlich, flexibel, komfortabel und ich tue was für meine Gesundheit. Also gibt's so viele Gründe für mich, nur das Fahrrad zu verwenden.
Mal ist es zu kalt, mal ist es zu warm.
Oh, da gewöhnt man sich dran mit der Zeit.
Dann ist man verschwitzt.
Passiert mir Gott sei Dank nicht.
Kann sich nicht umziehen.
Ist nur eine Frage der richtigen Kleidung.
Da hat sich auch durch diesen Unfall bei Ihnen nichts geändert? Das ist einfach
Gott sei Dank nicht.
So geblieben?
Gott sei Dank nicht. Ich hatte Angst und zu Beginn, also so die ersten 4, 8 Wochen danach, sah es auch noch danach aus, dass da was zurückbleiben könnte an Ängsten, ja. Und gewisse Ängste schlummern da auch in einem, die wird man nie gänzlich eliminieren können, aber schlussendlich habe ich es geschafft, einfach weil ich mich schnell wieder aufs Fahrrad gezwungen habe.
Und man darf sich ja auch nichts vormachen, also gefährlich ist es dann, wenn du auf engen Straßen unterwegs bist und beispielsweise nicht nur irgendwelche PKWs an dir vorbeifahren, sondern auch LKWs.
Definitiv. LKW ist ein großes Thema, also häufig Ursache für Unfälle. Aber neben LKW ist eben auch einfach die Infrastruktur. Und fehlende Rücksichtnahme ebenso. Ne? Das klassische, auch hier in Stuttgart, unglaublich, Door-Opening. Also wenn eben Autos parken und dann aussteigen, Schulterblick nach hinten, die denken nicht dran, nach Fahrradfahrern zu schauen. Und man muss als Fahrradfahrer sehr viel für die Autofahrer mitfahren, um potenzielle Unfälle zu vermeiden.
Wie machen Sie es, gut, jetzt in Zeiten von Corona, digital, aber vor Corona, wie sind Sie dann nach Heilbronn zum Arbeitsplatz gekommen?
Fahrrad und Zug in Kombination. Man sagt auch intermodal pendeln zu. Also das heißt 10 Minuten mit dem Fahrrad zum Bahnhof.
In Stuttgart?
Nach Stuttgart. Fahrrad rein in Zug. 45 Minuten am Laptop arbeiten. Also wertschöpfend. Verliere ich nicht die Zeit. Und Fahrrad raus in Heilbronn. Auch immer schön die Treppe tragend. Das ist so für mich mein Fitnessstudio. Treppen hoch, Treppen runter. Und dann tatsächlich 5 Minuten nochmal vor Ort und dann zum Bildungscampus an die Hochschule Heilbronn.
Und dasselbe abends dann nochmal zurück.
Das gleiche wieder Retour. Das sind aber netto nur eine halbe Stunde Pendelzeit, ne?
Also ja, Pendlerrad. Was ist Pendlerrad?
Pendlerrad ist eins vom BMVI, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, und einigen großen Unternehmen aus der Wirtschaft, allen voran die Dieter-Schwarz-Stiftung, finanziertes Forschungsprojekt mit dem Ziel, Autofahrer zum Umstieg zu bewegen. Also ganz banal.
Umstieg von auf?
Von Auto, motorisierten Verkehr, Individualverkehr auf nachhaltige Verkehrsmittel, hier bei uns im Fokus das Fahrrad.
Okay, also da gibt es einen Arbeitgeber, da kommen die Leute zur Arbeit, früher mit dem Auto, jetzt mit dem Rad.
So ist die Idee, und dafür haben wir unseren Probanden, die wir ausgewählt haben im Rahmen einer großen Studie, die wir in Stuttgart oder Ballungsgebiet Stuttgart durchgeführt haben, potenzielle Autofahrer identifiziert, ja, und denen dann ein Testfahrrad, ein E-Bike unter dem Po gesetzt, und die durften dann für uns testradeln.
Wie viele Leute plus minus haben da mitgemacht?
Also an der Studie insgesamt 3000 in 2019 und dann an dem eigentlichen Testradeln, an den Pilotphasen insgesamt 403 Personen.
Das heißt, da kommen schon auch aussagekräftige Ergebnisse zustande.
Ja.
Welches Ergebnis hat Sie persönlich am meisten überrascht?
Ich bin immer wieder fasziniert, welches Potenzial wir hier in Stuttgart und Umgebung haben. Also final würden 60% der Personen, Anwohner, gern mit dem Fahrrad zur Arbeit pendeln, wenn denn die Rahmenbedingungen entsprechend wären. Ja. Und final können wir sogar belegen, mit dem Projekt sind bei uns bereits 1/3 umgestiegen und noch weitere 50% erwägen den Kauf eines Fahrrads oder Pedelecs. Das heißt, wir haben ein Umstiegspotenzial von fast 85% hierzulande.
Das ist enorm gigantisch. Viel. Was ist mit diesen Rahmenbedingungen, die Sie gerade angesprochen haben? Was müsste sich da konkret ändern an diesen Rahmenbedingungen?
Na gut, das betrifft zum einen natürlich unsere Radinfrastruktur. Das ist bekannt. Ja, in Stuttgart haben wir so zwar 210 Kilometer Radwegenetz, davon aber roundabout 10 Kilometer Radweg selbst, das heißt, wo Fahrradfahrer wirklich eine eigene Spur für sich haben, getrennt von Autofahrern und Fußgängern getrennt. Und davon bedarf es deutlich mehr, damit sich dann die Personen auch sicher fühlen, weil Sicherheit ist ein großes Thema hierzulande.
Ist das ausschließlich ein Stuttgart-Problem oder gibt es dieses Problem auch in anderen Städten, in Baden-Württemberg, auch in kleineren Städten beispielsweise?
Dieses Problem gibt es überall, ja, und das belegt auch gerade der ADFC-Fahrradklimatest. Da landet keine Stadt über einer Schulnote von 3, sondern alle schlechter. Ja, und das heißt alle mangelhaft, also weil einfach die Radinfrastruktur leider Gottes hierzulande wenig ausgebaut ist.
Ihre Probanden, also die Leute, die umgestiegen sind, was haben die Ihnen dann hinterher erzählt über ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben?
Die sind alle so begeistert wie ich. Die sind fasziniert, überrascht, weil sie das selbst nicht erwartet haben. Und waren, also wir hatten ja in 2019 ein einmonatiges Testradeln absolviert und schon dieses einen Monat denen mal Appetit machen, Fahrrad geben und auch deren Strecke definieren. Wir waren so nett und haben denen über Pendlerrad gesagt, ihr müsst so die Wege nehmen, damit ihr bestmöglich und sicher auch zur Arbeit fahren könnt mit dem Fahrrad. Und die waren alle hellauf begeistert und eben motiviert, sich ein Fahrrad selbst zuzulegen. Und wie gesagt, ein Drittel haben es bereits und weitere 50% erwägen den Umstieg.
Also unser Thema heute an diesem SWR-Thementag Radfahren interessiert auch unsere SWR1-Hörerinnen und Hörer kolossal. Ein Hörer schreibt, Pendeln, also Umstieg vom Auto aufs Rad, um von zu Hause zur Arbeit zu kommen. Diese Form von Pendeln in der Provinz ist wegen der größeren Entfernungen irgendwo zwischen schwierig und unmöglich.
Ja, diese Fälle gibt es. Ja, also zum einen eventuell mangels Infrastruktur, ja, obwohl gerade hier im Baden-Württemberg-Raum es doch ein sehr gut ausgebautes Radwegenetz gibt, auch gerade außerhalb von Stuttgart, klar. Und technologische Möglichkeiten, denke ich. Mit einem E-Bike kann man heute auch längere Distanzen absolvieren. Das haben wir auch bei Pendlerrad observiert. Normalerweise liegt so die psychologische Hemmschwelle bei etwa 10 Kilometern mit dem normalen Fahrrad. Mit einem E-Bike können Pendelstrecken einfache Distanz bis zu 20 Kilometer problemlos absolviert werden.
Die Akzeptanz von E-Bikes inklusive dem Verkauf von E-Bikes, beides nach wie vor zunehmend?
Ja, bei Fahrrädern sogar leicht stagnierend tatsächlich, aber gerade aufgrund des E-Bike-Booms, ja, also die Branche, ja, die wächst unglaublich, also über 34% jährlich zumindest eine Umsatzsteigerung. Gigantisch. Ja.
Ausgehend von dem schweren Unfall, den Sie mit dem Rad hatten vor anderthalb Jahren, hat uns Wolfgang Kraus aus Bammental geschrieben. Er hatte einen Unfall, klassische Szene, er fährt mit dem Rad an einem parkenden Auto vorbei und dann geht die Fahrertür auf.
Sogenannter Doring-Unfall, tut mir sehr leid, ich hoffe, dem Herrn geht's gut wieder. Passiert mir auf meiner Pendelstrecke bestimmt zweimal, wenn ich nicht ausreichend Abstand halte zu den parkenden Autos. Und
das ist eine der gefährlichsten Momente in diesem Konfliktbereich zwischen Radfahrern und Autofahrern.
Durchaus. Ja. Gibt noch viele andere, aber das ist eine der gefährlichsten Situationen.
Was ist noch gefährlich?
Na gut, Kreuzungen durchaus, das Abbiegen, ja, sei es links-rechts abbiegen, entgegenkommender Verkehr, so wie es mir auch passiert ist, entgegenkommende Dame, die dann mir die Vorfahrt genommen hat beim Linksabbiegen, schlecht einsehen, rechts abbiegen, LKWs, die dann einfach den toten Winkel haben und dann den Fahrradfahrer übersehen. Heißt eigentlich meine Devise, immer Abstand halten und dem LKW Vorfahrt gewähren und nicht auf sein Recht als Fahrradfahrer pochen. Also.
Aber sagen Sie mal, Frau Heimel, also bei diesem Crash, den Sie hatte mit der Autofahrerin, hat die Sie nicht gesehen oder was war die Erklärung?
Tatsächlich übersehen, ja. Hatte ich erst wenig Verständnis für. Mittlerweile, nachdem ich ja jetzt doch ein paar Mal nochmal in der Unfallkreuzung selbst war, gesehen, die Kreuzung ist einfach bescheiden, die hat noch so einen Knick drinne und ja, die hat mich einfach nicht gesehen und da bedarf es eigentlich einiger Maßnahmen wie eine entsprechende Radwegeführung, eventuell separate Ampelschaltung, Fahrradfahrer, Autofahrer oder vielleicht sogar die Brücke, die es da eigentlich gibt. Da gibt es eine schöne Fußgängerbrücke, die immerhin auf der einen Seite eine Rampe hat, aber auf der anderen Seite leider Treppen und deswegen kann die nicht von Fahrradfahrern genutzt werden.
Seien Sie mit diesen ganzen Verletzungen, die Sie damals hatten, das ist ja dann sicher auch ein Versicherungsfall geworden, oder?
War es tatsächlich.
Ja, es ist dann einigermaßen...
Naja, ganz ehrlich, also dafür, dass ich da fast hops gegangen bin und also ich zähle seitdem jedes Jahr wieder neu, also fangen mit meinem Lebensjahr Nummer 1 an, war es eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein, aber klar, es gab ein bisschen Schadensgeld.
Ja, auch ein Thema, das viele Hörerinnen und Hörer beschäftigt, rücksichtslose Autofahrer und rücksichtslose Radfahrer. Womit sollen wir anfangen, mit den Radfahrern oder mit den Autofahrern?
Gute Frage, wer ist schlimmer von beiden? Ich glaube, die geben sich beide nicht viel. Tatsächlich, also das ist auch, was ich wirklich sehr bemängel, hierzulande, insbesondere in Stuttgart und Großraum Stuttgart, dieses Aggressionspotenzial auf beiden Seiten. Ja, und das muss sich ändern. Ja,
haben Sie eine Erklärung für dieses Aggressionspotenzial?
Kann natürlich auch wieder auf die fehlende Infrastruktur zurückfallen. Vor dem Hintergrund, wir müssen uns alle den wenigen Platz teilen. Ja? Und da gibt es in anderen Städten, sei es Kopenhagen oder Amsterdam, natürlich eine ganz andere Infrastruktur. Und das Fahrradfahren gestaltet sich da auch viel entspannter.
Ja. Enge Räume. Im Falle Stuttgart war die Ausgangsposition über viele Jahre klar. Die Straße gehört den Autofahrern und plötzlich wurden es immer mehr Radfahrern. Mhm. Und Autofahrer haben sich in ihrem Besitzstanddenken irgendwie beeinträchtigt gefühlt.
Ja, Ja, so kann man es sagen, ja, autodominante Stadt, ja, und Ursprung des Automobils eigentlich, ne, und logischerweise, ne, braucht es hier besonders viel Zeit und Geduld, ehe da ein Wandel, auch ein Wandel wirklich in den Köpfen von den Einwohnern eigentlich Einzug findet.
Ja. Was ist für einen Radfahrer im Zusammenhang mit Autos besonders gefährlich? Dichtes Auffahren, dichtes aneinander vorbeifahren?
Auf jeden Fall, die, ja, im Zweifel auch wenn es Hupen. Ja,
Hupen fand ich immer grässlich.
Ja, das suggeriert auch wieder so ein Aggressionspotenzial, ne, und macht eigentlich fast Angst. Also mir geht es so, wenn hinter mir einer anfängt zu hupen, weil ich an dem vorbeifahren durfte und man darf als Fahrradfahrer, wenn es da genügend Platz hat und an der Ampel es sich zurückstaut, dürfte ich als Fahrradfahrer gemächlich vorbeifahren. Und da kommen nicht alle Autofahrer mit klar. Ne?
Was die Radfahrer angeht, da halten sich nach meiner Beobachtung auch nicht alle an die Regeln, was rote Ampeln angeht, auch was Abstände angeht.
Definitiv.
Wie sehen Sie es?
Absolut. Theoretisch müsste man das wahrscheinlich auch mehr sanktionieren, dass auch Fahrradfahrer sich da mehr dran halten, weil das wiederum schürt ja dieses Missverständnis und Aggressionspotenzial auch bei Autofahrern.
Mhm. Ne? Und dann irgendwie die freie Entscheidung des Radfahrers, mal fahre ich auf der Straße, dann wechsle ich auf den Gehweg.
Ja gut, das ist aber oftmals auch vielleicht zurückzuführen auf die mangelnde Infrastruktur, ne? Dass Fahrradwege dann im Nirvana enden und oder da ein Bordstein auf einmal ist oder ein Schild steht oder was weiß ich, eine Laterne im Weg ist. Also es gibt immer zwei Seiten.
Und dann gibt es beispielsweise in den Schlossgartenanlagen, wo sich eigentlich Fußgänger und Radfahrer den Weg teilen müssen. Radfahrer, die richtig heftig heizen.
Auf die bin ich auch echt böse, muss ich sagen. Und das sind sogar gute Freunde von mir, die da lang heizen und ich denen jedes Mal den Kopf waschen muss, weil habe ich kein Verständnis für. Ja, dann muss ich entweder den Park wirklich umfahren, idealerweise, gerade wenn ich sportlich unterwegs sein will, als Rennradfahrer beispielsweise, ja, dann darf ich eben nicht durch Parkanlagen fahren, ganz einfach.
Es gibt eine Initiative, die heißt Stuttgart by Bike, wobei, das sollten wir vielleicht dazu sagen, weil wir jetzt so oft Stuttgart genannt haben, vieles von dem, was wir ansprechen, gilt für eigentlich jede Stadt in Baden-Württemberg oder in Deutschland oder jede Gemeinde. Das ist jetzt nicht so, dass Stuttgart der absolute Nabel der Welt ist.
Nein, also brauchen wir uns nur den Fahrradklimatest vom ADFC anschauen. Also das betrifft eigentlich fast alle deutschen Großstädte.
Stuttgart by Bike ist was für eine Geschichte, Frau Heimel?
Ach, das ist so meine private Spielwiese, sage ich immer so schön. Nein, also wir bieten geführte Fahrradtouren in und um Stuttgart an. Und Idee ist eigentlich damit, oder war meine persönliche, Stuttgartern und Einwohnern zu zeigen, wie geschmeidig es sich trotz der hügeligen Lage und der chaotischen Infrastruktur es sich denn geschmeidig Fahrrad fahren lässt hierzulande.
Da haben Sie größere Touren und kleinere Touren?
Genau, wir bieten drei verschiedene Tourenkategorien, Längen an, also SML, ganz simpel. 2 Stunden, 4 Stunden bis 6 Stunden.
Mhm.
Dann kehrt man zwischendrin auch mal ein, vielleicht einen kleinen Weingut
wenn man denn einkehren
oder einen Besen,
kann.
Wenn man denn einkehren kann. Leider aktuell nicht. Wir dürfen auch aktuell leider keine Touren veranstalten.
Warum nicht?
Corona ist aktuell nicht erlaubt, mehrere Personen, Haushalte eben zusammenkommen zu lassen, auch draußen aktuell.
Auch im
nicht.
Freien mit Abstand auf dem Rad? Okay.
Soweit ich informiert bin, immer noch nicht. Und dafür dürfen wir aber Verleihe ausüben, das heißt per Click und Collect kann man bei uns auch Fahrräder und E-Bikes ausleihen.
Wie ist die Resonanz?
Gigantisch. Also damit konnten wir immerhin das letzte Jahr kompensieren, weil eben die Leute wenig Alternativen hatten, was Freizeitaktivitäten betrifft. Und dann haben viele doch mal ein E-Bike ausprobiert, oder sind dann eben in die Region gefahren und dann 1-2 Tagesausflüge veranstaltet.
Wobei das Schöne an E-Bikes ist ja, dass man damit auch Leute aufs Rad bringt, die irgendwie mit Sport nicht mehr so schrecklich viel zu tun hatten über einen langen Zeitraum. Auch. Verbunden mit dem Nachteil, dass die Risiken des E-Bikes, auch was Geschwindigkeit angeht, oft unterschätzt werden.
Ja, das ist richtig. E-Bikes werden zum Teil unterschätzt und viele probieren es gerne mal aus, um sich hierzulande, gerade wegen der Hügellandschaft, besser fortbewegen zu können. Daher bieten wir auch Kurse an, sogenannte Fahrsicherheitskurse, weil eben wir festgestellt haben, dass es da Nachholbedarf gibt, um die Leute wirklich fit zu machen, was das E-Bike-Fahren betrifft.
Sagen Sie, bei dem Start dieses Projekts sind Ihnen da nicht alle E-Bikes erstmal geklaut worden?
Ach so, ja, da war was. Ja, ich habe das Unternehmen quasi auf der grünen Wiese ins Leben gerufen, beim Flora und Fauna, genau. Da war die Mannschaft so nett und hat uns da Platz gegeben und das hat keine 2 Monate gedauert und dann waren die Fahrräder weg. Schade drum, ich hatte bei der Stadt angefragt, eigentlich dort einen Container im Park aufstellen zu dürfen. Das ist leider gescheitert.
Wie ist das ausgegangen? Kamen die Fahrräder dann irgendwann zurück oder sind die einfach weggeblieben?
Leider nicht. Die waren auch nicht versichert, weil man hat die außerhalb, ohne dass sie in einem abschließbaren Raum sind, gar nicht versichert bekommen.
Okay.
Und man hat wohl später mal die Bande identifiziert, aber leider ohne Hab und Gut.
Fahrraddiebstähle, vor allem bei E-Bikes, großes Thema.
Mhm, definitiv. Die Zahlen kenne ich jetzt gerade nicht, aber klar, also ein E-Bike auf der Straße parken sollte man nicht längerfristig. Ich sage immer so 1-2 Stunden bestenfalls und sonst zusehen, dass man das doch irgendwo im Innenraum absperrt.
Wir haben die Mail bekommen eines Hörers aus Karlsruhe, Hubert Lechner, der uns und mich vollkommen zu Recht darauf hinweist, dass wir dauernd über Stuttgart reden, aber Karlsruhe sei die Radfahrstadt Nummer 1 in Deutschland.
Mhm. Absolut Heimel. Richtig. Hat just der ADFC Fahrradklimatest ergeben, an dem jährlich über 200.000 Personen teilnehmen und dann ihre Städte bewerten können hinsichtlich Fahrradinfrastruktur etc. Und da hat Karlsruhe mit einer 3,1, glaube ich, als beste Stadt Deutschlands abgeschnitten vor Münster und Freiburg.
Warum sind die in Karlsruhe so gut?
Das betrifft unter anderem die Radwegeführung, ja, also deutlich mehr Radwege als hierzulande, also wo wirklich Fahrradfahrer eigene Wege für sich haben. Das unter anderem. Man darf aber nicht vergessen, dass wir hier nochmal einen Vordergrund tun. Ja, wir reden hier von einer 3,1 Schulnotenskala, ja, Semantik von 1 bis 5.
Befriedigend.
3,1 ist die beste Note, die hier überhaupt abgeräumt wurde bei Großstädten. Ja, kleinere Orte haben da durchaus auch mal eine 1 vorm Komma, aber das betrifft nur wenige. Und in Stuttgart hat hier eine 4,1 erzielt, glaube ich.
Ja, also, ausreichend.
Also genau, also tendenziell fast mangelhaft. Ja. Und also eigentlich jetzt gerade auf meine Hochschule bezogen würde das bedeuten, durchgefallen.
Okay. Mit 4,1 fällt man bei Ihnen durch?
Na, schlechter als 4 fällt man durch.
Dann. Da gibt es auch keine Toleranz.
Da gibt es keine
Toleranz. Dass man sagt, 0,1 ist ja nicht die Welt.
Es kommt immer drauf an, auf die Prüfungsform.
Okay. Dann das Thema Aggressivität beschäftigt ganz viele SWR1-Hörerinnen und Hörer. Mhm. Auch fast eine Form von Spaltung. Die Autofahrer, die sagen, die Radfahrer sind rücksichtslos. Und die Radfahrer sagen, die Autofahrer sind sowas von rücksichtslos. Und beide haben irgendwo möglicherweise recht.
Wollte ich gerade sagen. Also ich sehe es auch so. Also ich bin zwar kein Autofahrer mehr, ich war es aber mal 10 Jahre. Bevor ich nach Stuttgart gezogen bin, war ich leidenschaftliche Autofahrerin, traue ich mich gar nicht zu sagen. Ich habe sogar Hitlisten für Autos geführt, bin meinem Porsche gefahren und so weiter. Das war mal mein Lebensziel. Und wie auch immer, habe ich es geschafft, in Stuttgart umzusteigen.
Und jetzt fahren Sie gar nicht mehr Auto?
Jetzt fahre ich gar nicht mehr Auto. Zuweilen Carsharing-Modelle, die ich benutze, sehr charmante Lösung, braucht man eigentlich kein Auto selbst besitzen.
Und wie machen Sie es, wenn Sie, keine Ahnung, Getränke oder größere Mengen
transportieren wollen? Ich kaufe tatsächlich in Maßen, das ist so mein Credo. Und ansonsten nutze ich auch mal das Lastenrad.
Das Lastenrad?
Ja, und ich meine, immerhin gibt es da auch Förderungen hierzulande für, ne, für Familien, für Unternehmer.
Also Sie haben auch ein Lastenrad?
Ich habe für Stuttgart bei Bike 2 Lastenräder. Ich verwende die sehr selten. Aber wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, dann kann man damit auch mal große Dinge transportieren.
Was haben Sie denn ansonsten für eine Radfahrflotte? Also Rennrad?
Also Rennräder diverse. Ich bin so ein Fan von Stahlrahmen. Ich sammle gerne alte Stahlrahmen. Okay. Und davon habe ich wahrscheinlich so 8 oder 10, fragen Sie mich. Im Wohnzimmer derweil nur noch ein Rennrad an der Wand hängt. Und sonst eben mein Stadtrad, meine Stadtschlampe, wie ich es auch so schön bezeichne.
Warum Stadtschlampe?
So schlimm sieht sie gar nicht aus.
Also, okay. Mountainbike?
Tatsächlich nicht.
E-Bike?
Nur für Stuttgart bei Bike, also für Stuttgart bei Bike natürlich Mountainbikes und E-Bikes. Ich persönlich nur Rennräder, Stahl vorzugsweise, ein Alurahmen und sonst eben mein Stadtfahrrad.
Yvonne Achtermann aus Klingenmünster ist eine kluge Frau, denn sie schreibt, als Autofahrer schimpfe ich über die Radfahrer. Ein Tag später als Radfahrer oder als Radfahrerin schimpfe ich über die Autofahrer. Tenor: mit ein bisschen mehr Toleranz könnte man sich ja einander annähern.
Definitiv. Also ich glaube, die Mobilität der Zukunft sieht so aus, dass wir hier, dass alle Verkehrsteilnehmer an sich arbeiten müssen, ne? Da entspannter miteinander umzugehen und rücksichtsvoller. Ja. Und ich fluch zwar nicht als Autofahrer, aber ich fluch auch als Fahrradfahrer über Fahrradfahrer. Also das passiert mir auch häufig.
Weil in erster Linie?
Gerade aggressives Verhalten tatsächlich.
Ja. Mhm. Die Mobilität der Zukunft. Ich dachte eigentlich, weil Sie gerade gesagt haben, irgendwie alle müssen miteinander auskommen. Ich dachte eigentlich, in den Metropolen wird es so sein, dass mit dem Ziel, autofreie Innenstädte zu schaffen, das Thema eigentlich abgeräumt ist.
Sie meinen als eine ausschließliche Maßnahme?
Ja, dass es keine Autos mehr gibt, perspektivisch in den Innenstädten.
Ich sag mal, könnte ich mir auch vorstellen, dass man sagt, innerorts auf Autos zu verzichten, wirklich im engeren Speckgürtel plus ein autofreier Sonntag, wäre doch auch mal charmant. Ja, gab es wohl schon mal, auch in Paris und so.
Und das gab es ja mal in den 70er
Jahren. Genau, also einen autofreien Sonntag.
Wo man Picknick auf den Autobahnen veranstaltet hat.
Ja. Genau, zum Beispiel. Ah. Ja, also das sind ja dann sogar Maßnahmen, die gar nicht groß mit Investitionen seitens Vater Staat verbunden sind, sondern rein politische Maßnahmen. Ja. Natürlich nebst der Infrastruktur, die ausgebaut werden kann.
Wobei in unserer globalisierten, vernetzten, digitalisierten Welt einfach einen Tag alles abschaffen, wird auch nicht einfach sein.
Ja, ich glaube, das Internet abstellen ohne weiteres, das wäre schon dramatisch, aber warum nicht mal die Autos?
Unabhängig davon, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, das ist ein Mantra eigentlich jedes Politikers und jeder Politikerin, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Mhm. Es passiert zu wenig und es dauert zu lange? Fragezeichen.
Also ich bin mit dem Nahverkehr eigentlich ganz zufrieden persönlich, muss ich gestehen. Gut, ich habe aber auch das Glück, ich setze mich in einen halbwegs leeren Regionalzug und pendel dahin. Also wenn ich jetzt noch einen Bus oder eine U-Bahn vorwegnehmen müsste oder im Anschluss dessen, würde ich vielleicht schon ganz anders reden. Wenn die nämlich überfüllt sind und dann noch vielleicht da ein Fahrrad mit reinhieven müsste, dann wäre es wahrscheinlich katastrophal und das versuche ich so eben zu vermeiden. Das kann ich nur jedem empfehlen. Tatsächlich damit ein Fahrrad vielleicht die Anfahrten oder Abfahrten zum ÖPNV oder zur Bahn mit dem Fahrrad zu absolvieren und dann hat man es schon viel entspannter.
Das wäre ja auch ein mögliches neues Projekt, weil wir vorhin über das alte Projekt gesprochen haben, Autofahrer dazu zu bringen, aufs Rad umzusteigen.
Ja, wäre durchaus eine Idee. Sagen wir, im Rahmen vom Pendlerrad adressieren wir auch intermodal Pendelnde. Aber der Fokus liegt eher auf die aktuell auf die Autofahrer. Und tatsächlich, da kann natürlich noch viel passieren, ne, was Räumlichkeiten, Platz betrifft, Ticketing und so weiter.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne doch. War mir eine Freude.
Eins gehört.